Snackbox. Alles rund um Innovation, Technologien, Strategien und die Menschen bei Thomas. Und das in kleinen Happen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Die Snackbox. Mein heutiger Gast ist CEO der Thomas Group und zwar Markus Kraus. Hi, schön, dass du da bist.
Hi Rufus, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, echt schön, dass du Zeit gefunden hast, hier jetzt auch mal hinter dem Mikrofon zu sitzen. Wir hatten ja schon den Christoph Thomas bei uns zu Gast und jetzt ist auch der zweite Geschäftsführer aus dem Dreiergespann da. Und bevor wir darauf eingehen, was du so arbeitest, würde ich gerne mal fragen, was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Also in meiner Freizeit habe ich so zwei Bereiche. Das eine ist, dass ich eine Familie habe. Ich habe 5 Kinder. Mhm. Mittlerweile sind 2 dazugekommen, weil 2 Kinder geheiratet haben. Mhm. Und 2 sind noch zu Hause, das sind Teenager. Und insofern mache ich sehr gern was innerhalb der Familie. Mhm. Wir fahren zusammen Mountainbike. Wir haben einen Hund noch. Insofern.
Was ist das für ein Hund?
Paula heißt die, das ist ein Labrador.
Ah.
Fast schön. 3 Jahre alt und die treibt uns natürlich immer vor die Tür, sodass wir viel auch in der Natur verbringen. Wir leben direkt am Wald, mhm, und verbringen gerne Zeit in der Natur. Ein zweiter Bereich ist, dass ich bin überzeugter Christ und bin Besucher einer christlichen Gemeinde und dadurch hat man manche Aufgaben auch innerhalb der Gemeinde, beziehungsweise viele Freundschaften kommen daher und dann verbringt man Zeit mit Freunden eben auch aus diesem Umfeld.
Was würdest du dann sagen, wobei kannst du dann explizit am besten abschalten und mal von der Arbeit runterzukommen?
Also am besten abschalten kann ich in der Natur. Mhm. Wenn ich jogge, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, wenn ich, ich spiele noch Tennis. Ah. Seit ein paar Jahren habe ich in der Corona-Zeit wieder begonnen, Tennis zu spielen.
Das hat echt, also die Corona-Zeit hat echt viele alte Hobbys wieder rausgebracht.
Ja, genau.
Ne? Das
genau. Auch so, ja, ich habe als Jugendlicher habe ich Tennis gespielt, aber dann hat das jahrzehntelang hat das geruht und jetzt nehme ich wieder Unterricht und das ist richtig gut, jede Woche mindestens einmal. Und das kann man sehr gut auch innerhalb der Familie dann oder mit Freunden auch spielen.
Klar, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne mal ganz vorne anfangen. Wie war dein Werdegang? Wo hat es angefangen?
Also angefangen hat es in Nürnberg. Ich bin also gebürtiger Franke.
Ah, okay.
Da witzeln wir auch öfters drüber, weil meine Assistentin, die Christiane Rupp, ist auch Fränkin und deswegen reden wir auch gerne mal richtig schön fränkisch miteinander.
Die anderen verstehen da nichts.
Die anderen bemühen sich, aber dafür habe ich ein fränkisch-deutsches Wörterbuch bei mir am Besprechungstisch liegen. Da kann man dann nachlesen, was die Wörter bedeuten.
Das ist wichtig.
Ja, bin in Nürnberg aufgewachsen und Stein oder da im Umfeld zur Schule gegangen, habe Maschinenbau studiert und Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Die Kombination, die hat mich immer schon gereizt und zieht sich eigentlich bis heute durch. Ich bin fürs Studium nach Stuttgart gezogen, habe in Stuttgart studiert, habe mich immer auch fürs Auto interessiert, also habe mich mit Kraftfahrzeugen, habe am Auto gebastelt und so weiter. Und insofern war für mich der Berufswunsch, dass ich in die Automobilindustrie mal gehe, relativ früh klar. Ich habe dann bei Bosch einige Jahre verbracht, habe dann ein Trainee-Programm gemacht, bin dann bei einem amerikanischen Konzern noch gewesen, in einem Beratungshaus noch gewesen und bin dann 2003 zu Thomas gekommen und seitdem hier, seit über 20 Jahren mittlerweile. Mhm. Was wichtig ist noch, möchte ich erwähnen, was mich ziemlich geprägt hat, ich habe gut 8 Jahre beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter, statt Bundeswehr, die es damals noch gab, gearbeitet. Und das war ein völlig neues Umfeld, eben mit sozialen Schichten und mit Menschen zu tun zu haben, mit denen man vorher überhaupt nicht in Berührung kam.
Mhm. Ja, ich finde persönlich auch, dass sowas, also jetzt nicht vielleicht Bundeswehr, aber auch so ein Projekt, was man so nach der Schule mal machen muss, sollte man eigentlich heute auch wieder einführen. Ich finde, das gibt, also jetzt wie bei dir ja auch, den Menschen einiges mit fürs Leben mit auf den Weg. Was sind denn so deine Teilbereiche als Geschäftsführer in so einem Dreiergespann?
Ja, ich bin als CEO oder Vorsitzender der Geschäftsführung erstmal der die Gesamtverantwortung trägt, auch innerhalb der Geschäftsführung. Aber ich habe natürlich Verantwortung für einzelne Funktionsbereiche. Mhm. Das ist zum einen das Thema Finanzen und IT. Das ist der HR-Bereich, das ist das Thema Strategieentwicklung und Projektmanagement, das ist Qualität und Prozessentwicklung. Mhm. Und dann gibt es noch Stabsfunktionen wie Brand and Communication, also das gesamte Thema Markenentwicklung, Kommunikation intern und extern. Dann haben wir eine strategische Initiative gerade laufen zum Thema Sustainability und Compliance. Mhm. Siehe letzter Podcast.
Stimmt.
Mit Sascha. Ganz wichtiges Thema, was wir auch gerade vorantreiben und der berichtet auch an mich. Und dann verantworte ich noch ein M&A-Projekt, wo wir uns beschäftigen mit dem Zukauf eines Unternehmens in einem neuen Markt.
Ah, okay, was würdest du sagen, ist so die wichtigste Eigenschaft, die du für deinen Job mitbringen musst, die dir in deinem Job am meisten weiterhilft?
Ah, das ist eine gute Frage. Nicht ganz einfach zu beantworten. Die wichtigste Eigenschaft: Neugier, mhm. Gelassenheit, Belastbarkeit. Mhm. Menschenkenntnis, Freude am Umgang mit Menschen. Das sind so Begriffe, die mir spontan kommen, wenn du diese Frage stellst.
Ja. Das war auch der Sinn der Frage, dass du einfach spontan sagst, was dir da so weiterhilft. Mhm. Wir leben ja gerade in einer Zeit, die geprägt ist von, sagen wir mal, Krisen. Also da nehmen wir die Pandemie, die jetzt zwar 1-2 Jahre zurückliegt, der Ukraine-Krieg vor der Haustür, dann der Krieg in Israel seit kurzem. Das sind alles Sachen, die sich auf das Arbeitsleben auswirken. Was würdest du sagen, sind so die größten Aspekte, die sich am Arbeitsleben in den letzten Jahren verändert haben?
Die größten Aspekte sind... Ja, es gibt so ein Schlagwort, VUCA, die VUCA-Welt. Mhm. Und letztlich umschreibt das, dass die Welt unberechenbarer geworden ist, von Unsicherheiten geprägt ist. Mhm. Es ist nicht mehr, das Geschäft ist nicht mehr planbar. Es ist von Komplexität geprägt. Und das ist so das, ich sag mal, das, was man wahrnimmt, was die Menschen auch ganz persönlich im Unternehmen wahrnehmen. Und was die Arbeit, auch die Arbeit als Geschäftsführer, absolut prägt.
Worauf kommt es dann in solchen Zeiten mit dem Stichwort Anforderungen an die Führung besonders an?
Ja, man muss sich ein Stück weit verabschieden von einem alten Führungsstil, mhm. Dass man davon ausgeht, der Chef hat immer recht und man weiß alles. Mhm. Das ist mitnichten so. Sondern, und das versuchen wir auch seit geraumer Zeit, diesen Kulturwandel voranzutreiben. Und mehr das Kollektiv zu aktivieren, also die Gemeinschaft zu aktivieren und wirklich gemeinschaftlich als Führungsmannschaft zu arbeiten und komplexe Themen in einem Team und bereichsübergreifend und in einer größeren Gemeinschaft zu bearbeiten und zu lösen.
Also eher sehr familiär gedacht.
Eher familiär gedacht und wir nennen das, das ist systemisches Führen, mhm. dass man auf das Unternehmen oder auf eine Situation immer systemisch schaut, sehr sorgfältig beobachtet, überlegt, wie geht man jetzt weiter vor und darüber auch gemeinsam diskutiert, wie man die nächsten Schritte gestaltet, wie man mit einer Situation umgeht.
Wenn man sich überlegt, dass wir mittlerweile über 1000 Angestellte im Unternehmen haben, wie ist das denn? Kriegst du überhaupt noch mit, wenn es irgendjemandem aus dem Unternehmen gerade schlecht geht oder irgendein Problem hat oder wie läuft das?
Also es sind noch nicht 1000. Ist noch unterhalb von 1000. Okay. Ja, genau, ist noch in der... Ich kenne die genaue Zahl aktuell nicht, aber es sind so gut 900. Wir versuchen es zumindest und ich versuche es auch. Also dass gerade wenn es Schicksalsschläge gibt, wenn es Krankheiten gibt, wenn es besonders tragische Situationen bei einzelnen Mitarbeitern gibt, dann ist es mir wichtig, dass man das weiß und dass man auch Kontakt bekommt, wenn möglich, zu dem Mitarbeiter. Mhm. Gibt einige, in so einer großen Gemeinschaft gibt es immer Krankheitsfälle, Todesfälle, familiär schwierige Situationen und so weiter. Und dann versucht man das einfach auch Anteil daran zu nehmen und solche Mitarbeiter auch mitzutragen.
Also die Türen stehen eigentlich immer offen bei dir?
Nicht permanent, weil ich natürlich auch in Besprechung bin und mich oft austausche. Aber von der Haltung her, dass die Tür offen ist und dass die Mitarbeiter auch wirklich Zugang haben, dass man im Austausch ist.
Ja, sehr schön.
Das sollten keine Barrieren sein. Da hilft uns auch die Du-Kultur, die wir seit Jahren pflegen. Die baut auch Barrieren ab.
Auf jeden Fall.
Und insofern ist das ein Anliegen von uns.
In solchen Zeiten, wie wir eben angesprochen haben, ist natürlich auch immer Raum für Fehler, weil niemand ist fehlerfrei. Wie gehst du in Bezug auf das Unternehmen, aber auch bei dir persönlich mit dem Thema Fehler um?
Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil ich habe die Überzeugung, dass das eine wichtige Eigenschaft ist als Führungskraft, dass man erstens mal die Haltung hat, dass man überhaupt nicht fehlerfrei ist. Man macht Fehler. Auch als Christ sehe ich das. Ich bin ein Mann ein Mensch mit Fehlern, mit Schwächen. Und das muss ich akzeptieren, dass das so ist. Und wichtig ist, dass man offen damit umgeht, dass man bereit ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, ihn auch für sich selbst persönlich einzugestehen, auch wenn es andere Personen betrifft, vor anderen Personen auch einzugestehen. Und man muss sich entschuldigen. Man muss um Vergebung bitten. Auch Klar. Das ist eine wichtige Eigenschaft, wo ich den Eindruck habe, dass das heute immer weniger populär ist, aber das ist etwas, was wir ja versuchen zu praktizieren.
Du hattest im Vorgespräch auch von der sogenannten SWOT-Analyse im Führungskreis erzählt. Was würdest du denn da noch zu sagen wollen?
Ja, das ist etwas, was ich letztes Jahr neu kennengelernt habe, auch durch einen Input von zwei externen Führungsberatern, die uns in diesem Prozess auch etwas begleiten. Und man macht eine SWOT, also eine Stärken-, Schwächen-, Chancen-, Risiken-Analyse, ja in der Regel für Unternehmen oder für Geschäftsbereiche. Und die haben den Impuls geliefert, das für uns als Führungsmannschaft runtergebrochen auf die Person zu machen. Also das heißt, wir haben im Führungsteam, sind ungefähr 10 Leute, haben wir eine SWOT pro Person gemacht. Das heißt, da wird dir dann gesagt, welche Stärken du hast als Person, welche Schwächen du hast, welche Chancen daraus sich entwickeln und welche Risiken damit aber auch verbunden sind. Und das ist einerseits sehr wertschätzend, weil eben Stärken und Chancen auch darin vorkommen. Andererseits tut es auch ein bisschen weh, weil eben auch die Risiken und die Schwächen erwähnt werden. Aber das hilft einfach, den Raum zu öffnen, dass man sich verletzlich zeigt, dass man sprachfähig wird über eigene Schwächen.
Und auch über die Schwächen anderer.
Dann und auch über die Schwächen anderer, genau. Und wenn man 5-mal von anderen genannt bekommt, das ist eine Schwäche, das ist ein Problemthema bei dir, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn das ja immer wieder deine Frau sagt oder so. Auch klar, wenn man darauf natürlich auch reagieren sollte, klar. Aber wenn man merkt, da ist echt ein Thema, dann erzeugt das eine gewisse Bereitschaft, daran zu arbeiten und auch mit den anderen darüber zu reden, wie können sie dir dabei helfen, diese Schwäche auszumerzen.
Klar, das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Ja. Markt, Mensch, Technologie, Organisation, das sind die 4 Handlungsfelder hier. Welche Strategie bzw. Chancen siehst du in Bezug auf die Handlungsfelder in Zukunft?
Ja, wir haben natürlich ausgehend vom Markt erstmal Chancen, große Chancen, trotz des Umbruchs, in dem wir uns bewegen. Wir haben ja zwei Märkte, in denen wir tätig sind. Einmal den Mobility Solutions Markt, wo es im Wesentlichen um PKWs und LKWs geht. Und dort ist der Technologiewandel voll im Gange in Richtung Elektromobilität. Und da haben wir im letzten Jahr unsere Marktausrichtung nochmal überarbeitet, neu ausgerichtet, um die Chancen in diesem Wandel optimal zu nutzen. Ja, wir könnten in die Tiefe gehen, aber das wird wahrscheinlich zu weit führen. Wir sind dabei, das im Moment im Unternehmen zu kommunizieren und auch umzusetzen. Und dasselbe gilt im Bereich Off-Highway, wo es ja im Wesentlichen Baumaschinen, Traktoren, Agrarmaschinen und so weiter geht. Und da sehen wir auch für unsere Elektrohydraulik und elektromechanischen Produkte große Chancen in der Zukunft.
Du bist jetzt, hast du anfangs des Gesprächs gesagt, seit mittlerweile über 20 Jahren im Unternehmen. Das heißt, du arbeitest schon ungefähr so lange, wie ich lebe, für dieses Unternehmen. Ja. Was würdest du als Rückblick auf diese Zeit bei Thomas sagen? Was ist so der Reiz? Was ist das Besondere an deinem Job? Was macht dir besonders Spaß?
Also es macht mir erstmal deutlich, dass ich schon ein älterer Mann bin, scheinbar. Das Zweite ist, um die eigentliche Frage zu beantworten, was der Reiz ist, ist, dass du permanent im Wandel bist. Wir haben in einem Besprechungsraum einen Spruch hängen. Raum Augenhöhe kennen einige Mitarbeiter. Da steht mutiger Wandel, bleibende Werte. Und der Wandel ist eigentlich das, was den Reiz ausmacht. Dass man permanent in Bewegung ist, permanent wieder neue Themenfelder angeht, international, Produktfelder, Initiativen im Unternehmen. Das reizt mich. Dann der Umgang mit einfach netten Menschen. Und wir haben ganz viele nette Menschen hier bei Thomas und mit denen zusammenzuarbeiten, das macht Spaß. Und als dritter Punkt vielleicht einfach die Bandbreite der Themen. Also das reizt mich besonders, dass ich heute ein Marktthema habe, morgen ein Personalthema, übermorgen ein Führungsthema, in der Regel mit strategischem Charakter. Und diese Bandbreite und Vielfalt an Themen, das macht mir besonders Freude.
Das habe ich mir auch schon gedacht, als du am Anfang aufgezählt hast, was so deine Bereiche sind, in denen du arbeitest. Ja. Es ist einfach so viel, es ist ja eigentlich quasi jeden Tag ein anderer Tag. Ist so.
Genau, ja.
Du weißt, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht, die abschließende Frage dieses Podcasts ist nämlich immer die Frage, was der Lieblingssnack meines Gesprächspartners ist. Und weil du ja eben meintest, oder im Vorgespräch meintest, dass du auch mal gerne Ski fährst, würde ich dich gerne fragen, was denn so dein Snack ist, beziehungsweise die Speise, die du am liebsten auf der Hütte zu dir nimmst. Ist es der Kaiserschmarrn, die Käsespätzle oder der Germknödel?
Also da habe ich, war gerade frisch Skifahren Ende letzten Jahres und da habe ich zwei Dinge gerne gegessen. Einmal gab es da eine super Gulaschsuppe und richtig mit viel Fleisch drin, das ist wichtig, nicht, dass das nur eine dünne Brühe ist.
Das stimmt, das stimmt.
Und wenn es kalt ist draußen, die Sonne scheint und dann eine schöne heiße Gulaschsuppe. Und Germknödel, in der Tat.
Als Nachtisch dann, oder?
Als Nachtisch, ja. Germknödel sind super.
Das ist fantastisch, das stimmt. Dann bedanke ich mich für diesen netten Einblick in deinen Beruf und deine Person. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge vom Podcast Die Snackbox. Dankeschön, Markus.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ciao.
Tschüss, Rufus.
Die Snackbox.